Kilometerfresser!
Kilometerfresser!
Einen wunderschönen Bon Dia!
Oha, jetzt aber!
Hola!
Das hat mich jetzt richtig überrascht.
Ja, ich hatte gerade meinen Red Bull.
Ja, so hast du Bubble jetzt doch schon abgeschlossen.
Wir sind in Barcelona.
Im Volvo EX60.
Ja, Volvo EX60. Wir waren eben auf der Autobahn, wir dürfen nur nichts sagen.
Kommt nächste Woche auf YouTube, wenn ich richtig hier gerade sortiert bin.
Aber lass mal sagen, Akku vollgeladen, leer gefahren.
Wieder vollgeladen.
Das wird super, super informativ.
Und endlich hast du mal einen gescheiten Fahreindruck. Mein Spaß.
Als Beifahrer. Ich saß aber ganze
du saß
Zeit,
die ganze Zeit hinten. Du
ich saß ganze vorne. Zeit da, wo du saß. Also ja. Chefsessel, ne? Chefposition.
Ich dauerhaft chauffieren lassen hier.
Ich darf leider, wir dürfen nicht sagen, wie es sich anfühlt hier drin beim Fahren.
Ja.
Aber lasst euch mal überraschen. Wir haben übrigens den P6 mit Heckantrieb und 80 Kilowattstunden Netto-Kapazität.
Das heißt, die Einstiegsvariante war uns aber ganz wichtig und mit 22 Zoll alles weitere dann im Video. Und für heute haben wir was Besonderes vor, weil wir waren gestern schon fleißig und machen heute hier nur Gesang und Anmoderation. Denn wir haben den Michael von Volvo interviewt und gefragt, wie es da gerade so aussieht mit China, mit den ganzen Fahrzeugen. Bevor wir dazu kommen, aber ganz kurz Werbung, und zwar heute für GoLeasy.
GoLeasy, ja. Die Suchplattform, wenn es um günstige Leasingangebote geht, können wir euch nur empfehlen. Uns auch natürlich.
Tarek, du hast ja letzte Woche gesagt, du brauchst ein neues Auto. Dann schau doch mal bei GoLeasy vorbei.
Tue ich sogar. Tue ich regelmäßig. Ich habe Suchen gespeichert. Warum? Mit GoLeasy könnt ihr nach euren Suchkriterien die günstigsten und ja, die günstigsten Leasingangebote deutschlandweit finden.
Und vor allem vergleichen von allen Leasingplattformen.
Genau.
GoLeasy ist egal, wo ihr einen findet. Hauptsache, ihr findet den günstigsten. Deswegen lohnt es sich da
auch,
des Podcasts vorbeizuschauen.
Absolut. Und damit spart ihr halt am Ende nicht nur Zeit, auch Geld. So easy.
Absolut.
Danke für die Unterstützung.
Yes. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt zu für uns gestern, für euch einfach nur eine andere Location.
So, da sind wir jetzt hier. Oh, geht schon mit, los. Mit unserem Special Guest heute, der Michael Schweizer. Michael, schön, dass du da bist.
Und Forst kommt oft.
Stell dich schon mal kurz vor unserer Community. Wer bist du? Du bist der Michael Schweizer. Was machst du? Genau, was ist dein Job?
Ich bin der Leiter der Kommunikationsabteilung, Head of Communication, wie man in Neudeutsch so schön sagt, bei Volvo Car Germany.
Cool. Wie lange bist du schon dabei?
Lange. 16 Jahre bei Volvo.
16 Jahre. Okay. Und privat?
Das klingt jetzt ein bisschen traurig. Okay, 16 Jahre. Oh Gott, du Ärmster, wie lange musst du noch?
Die Anfänge mitgemacht, ne? Kann man ja so sagen.
Ja.
Alles. Also Elektromobilitätsanfänge.
Na, so alt bin ich jetzt noch nicht. Wir werden 100 nächstes Jahr, dass ich die Anfänge von Volvo mitgemacht habe.
Ich habe ja versucht, hier auf Elektromobilität zu ziehen.
Ich habe die Anfänge mit Gini mitgemacht. Ich bin genau in dem Moment gekommen, wo wir von Ford an Geely gewechselt sind.
Ist ein guter Punkt.
2010.
Da wollen wir nämlich auch noch kurz gleich einsteigen. Du wolltest aber noch eine Frage stellen, gerade.
Genau, wie ist es? Volvo ist ja mittlerweile, gehört zum Geely-Konzern. Und Geely-Konzern ist ja chinesisch. Und viele aus der Community fragen sich immer, wie viel Schweden steckt noch in Volvo drin? Wie unabhängig seid ihr bei der Entwicklung, bei den Entscheidungen? Und zum Beispiel der EX60 hier hinter uns in ja, in dieser Cross-Country-Variante. Wie
jetzt hat
lief
kurz
das?
Vergessen, wie die Farbe.
Genau.
Kaschiert über,
schön kaschiert. So wie Gemini am Nachdenken, weißt du?
Und, wie ein Politiker.
Aber du hast die Frage verstanden. Wie,
du hast ja gar keine Frage gestellt.
Wie diplomatisch kannst du uns denn antworten? Wie unabhängig seid ihr von den großen, ich sag mal, Entscheidungsgebern aus China?
Ich finde die Frage immer sehr lustig und sie kommt immer wieder aufs Leider. Neue. Und nein, das Lustige daran ist, es ist jetzt irgendwie, wird immer gefragt, hey, ihr seid jetzt chinesisch und so. Wir waren vorher amerikanisch, das hat keinen interessiert. Wir haben vorher zu Ford gehört und das hat nie jemanden irgendwie interessiert, um zu sagen, hey, ihr seid ein amerikanischer. Nein, hat keinen interessiert. Jetzt sind wir so schwedisch, wie wir nur sein können. Wir haben halt einen Eigentümer, der viele Marken zusammengesammelt hat, aber wir waren nie schwedischer vorher. Das muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, dass Volvo Cars, also die Autosparte von Volvo, war ein Teil des großen Volvo-Gesamtkonzerns. Den gibt es immer noch. Dazu gehören Trucks und Busse und Baumaschine und Bootsmotoren und Military. Und die haben sich irgendwann entschieden, dass sie die Autosparte loswerden und haben die an Ford verkauft. Bei Volvo waren wir ein Teil eines großen Vorstandes und ein Teil war der Autoverantwortliche. Und dann warst du aber nicht selbstständig. Du warst halt immer ein Teil von einem großen Ganzen. Bei Ford sind wir dann in die damals Premier Automotive Group reingerutscht, wo Ford alle zugekauften Nobelmarken oder Premiummarken unter einen Hut gesteckt hat. Da waren wir noch weniger selbstständig, weil wir nur ein Teil einer kleinen Gruppe waren und die Gruppe als sich war dann im Vorstand vertreten. Und als Li Shufu, der Eigentümer von Geely, dann 2010 Volvo übernommen hat, musste ja wieder rausgelöst werden aus Ford. Und wir haben den Stammsitz in Göteborg, wir haben einen eigenen Aufsichtsrat, wir sind mittlerweile an der Börse in Stockholm gelistet und wir sind ganz für uns. Also das ist tatsächlich, Volvo ist eine Standalone-Company, die zwar in einem Geely-Universum mit allen Vorteilen, was Synergien angeht, untergebracht ist, aber tatsächlich waren wir nie eigenständiger und nie schwedischer als seit dem Zeitpunkt, wo Geely uns von Ford rausgekauft hat. Also deshalb kann man auch, deshalb finde ich es immer schön, dass die Leute sagen, nee, wir sind nicht chinesisch. Wir gehören dem Chinesen, vorher haben wir einem Amerikaner gehört, aber so jetzt im Rückblick 16 Jahre, es war ein Glücksfall, dass der uns damals rausgenommen hat.
Ist es dann in der Wahrnehmung vielleicht, weil jetzt mehr auch Plattform und Know-how-Sharing betrieben wird und vorher bei Ford das einfach nur ein Bestandteil war, oder hattet ihr davor eine Ford-Plattform? Das wäre jetzt mir so nicht bekannt.
Ja, der Motor im Ford Focus RS, das ist der Volvo 5-Zylinder gewesen, der V40.
Das heißt, Ford hat partizipiert.
Da komme ich gleich noch zu. Ja, das waren Focus-Plattformen, wo ein C30 drauf stand, aber dieses ganze Premier Automotive Group und allem, was Ford unter Kostengesichtspunkten damals gemacht hat, was ja Stielblüten getreten hat. Du hast ja den Lichtschalter vom Ford Ka im Jaguar gefunden. Mhm. Und ihr vielleicht nicht, ihr seid noch ein bisschen zu jung, aber bei Aston...
Vereintarig.
Nein, früher gab es bei Aston Martin das gleiche Navigationssystem wie im Volvo. Das, was oben aus dem Dashboard rausgefahren ist,
ja, krass.
Das war...
Michael, sorry. Und heute hast du das gleiche Navi-System in einem Maserati von einem Fiat 500.
Ja, genau. Und so kommt es, dass es dann irgendwie hin und her geht. Und deshalb könnte man jetzt nicht sagen, dass... Ach, im Grunde ist es egal. Es ist heute in der Automobilindustrie so, dass du Teile global einkaufst und sourcest. Und das iPhone wird in China hergestellt. Da kräht auch kein Hahn nach, dass es in China hergestellt wird. Wir haben tatsächlich am Anfang, als Geely Volvo übernommen hat, haben wir in Deutschland genau einen Kunden gesagt, hat, ich möchte mein Auto wandeln, ich möchte nicht von einem kommunistischen Automobilhersteller ein Auto haben, und das war's. Das war am Anfang irgendwie so ein bisschen, ging es dann einmal, aber das war gut, und jetzt kräht im Hunde auch kein Hahn mehr nach. Also es ist tatsächlich, wenn ich mal mit Endkunden spreche auf irgendeiner Veranstaltung, da kommt hier und da kommt immer noch mal die Frage, und man muss es den Leuten ein bisschen mehr erklären, wieso die Zusammenhänge sind und was das jetzt bedeutet, dass wir einen chinesischen Eigentümer haben, aber im Grunde sind wir mehr schwedisch, geht gar nicht. Am Ende sind wir auch die einzige schwedische Automarke, die es übrigens gibt. Deshalb ist all das, was wir machen, schwedisches Autodesign.
Und eure Schwestermarke Polestar? Ja, hast jetzt ganz unter den Teppich gekehrt. Oder sind diese? Oder sind die Chinesen? weil da kommt das Gleiche. Das ist ja genau der gleiche Punkt bei denen.
Gute Frage.
Weil das ja genau so angespielt wird. Aber das ist ja, Polestar ist ja auch nochmal von Volvo mehr rausgenommen. War das zu der Zeit, muss ja, ne? Als du angefangen hast, war Polestar noch ein Teil von Volvo, die Performance.
Auch wenn ich jetzt nicht für Polestar sprechen kann, aber die Tradition von Polestar war ja so, dass Polestar im Beginn ein Rennteam war. Polestar war ein schwedisches Rennteam, wo übrigens auch der Kronprinz von Schweden mitgefahren ist. Und der Kronprinz? Oder der Ehemann der Prinzessin, irgendein
der niederländische König fliegt, da wird ja, Rennen gefahren, ist, die haben alle so Hobbys. Ne?
Nein, aber es war ein Rennsportteam, was mit Volvo-Modellen erfolgreich in Schweden und in anderen Ländern Europa Tourenwagenrennen bestritten hat. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat Volvo mit denen über dieses Rennsport eine engere Kooperation beschlossen. Und ähnlich wie bei den deutschen Herstellern gab es dann, abgeleitet von diesem Rennsportteam, etwas sportlichere Modelle bei Volvo. Und aus diesen etwas sportlicheren Modellen bei Volvo kam es dann irgendwann, dass Volvo Polestar übernommen hat. In Anführungszeichen hatten wir unsere eigene MGmbH oder AMG oder Quattro. Und dann nochmal weiter, oder kommen wir immer näher dann an das jetzt ran, hat man sich dazu entschieden, dass Polestar eine eigenständige Marke wird, die etwas sportivere Vollelektromarke von Volvo, um einfach andere Kunden anzusprechen, dass man gesagt hat, die sind relativ trendscharf. Volvo ist das sehr skandinavische, wohnliche, mit hellen Farben, mit natürlichen Materialien, mit offenporigem Holz. Und Polestar setzt so den Kontrapunkt daneben mit sehr tech-affinen Materialien, Carbon, Aluminium, Schwarztönen, dunklen Tönen, um dann einfach eine andere Klientel anzusprechen. So, das war so der Hergang zu Polestar und heute sind Polestar Standalone Company an der Börse notiert und sitzen beide in Schweden, in Torslanda.
Da vielleicht anknüpfend, aber den Bogen zu spannen zu dem Auto hinter uns, weil als wir Anfang des Jahres beim EX60 Weltpremieren Lounge waren im Studio, habe ich davor in der Vorbereitung echt nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, hey, es ist jetzt eigentlich ja die EX90 und ES90 Plattform, die Weiterentwicklung, die SPA3, auf der jetzt auf einmal 800 Volt wahnsinnige Ladeleistung, großer Akku, neues Infotainment, also so viel mehr gekommen ist. Und erst dachte ich, als es hieß, der EX60 wird jetzt ein besseres Modell, nochmal mit den ganzen Specs, dass es einfach nur der Zeekr ist, beispielsweise jetzt im Geely-Konzern gedacht. Aber auf einmal ist es ja, schüttelst dich, es ist nicht nur der Wind hier, der kalt ist. Nein, aber auf einmal war es ja dann tatsächlich eine komplette Neuentwicklung aus Schweden, die jetzt sogar schlussendlich in Schweden produziert ist. Wie kommt das zustande, dass, also ja, ihr wollt natürlich was Eigenes entwickeln, aber wo ist der Punkt, dass ihr sagt, das ist jetzt unsere Plattform, die nehmen wir und wir nehmen nicht eine im Konzern? Das würde mich einfach interessieren, weil es gibt ja schon manchmal so Parallel, wo man denkt, warum greift man nicht ins Regal, nimmt das einfach und wirft vielleicht das eigene über Bord. Kannst du da in deinem Rahmen, was du sagen kannst, so einen Einblick geben? Weil ich glaube, das interessiert auch die Leute, in so Konzernen zu denken, weil wir kennen es bei anderen Konzernen, da hast du einfach in der Klasse diese Plattform und die muss dann genommen werden und das wirkt halt hier anders.
Ach, das ist jetzt, das sind ganz,
viele Fragen.
Ganz viele Fragen in einem. Ich fange mal an, wenn ich irgendwas zwischendurch vergesse, sag mir Bescheid. Also es fängt schon damit an, dass es kommunikativ natürlich schwierig ist, wenn du alles irgendwie Spa 1, Spa 2, Spa 3, irgendwann kommt wahrscheinlich noch Spa 4. Das erweckt immer so den Eindruck, als ob wir irgendwie nur zwei Schräubchen und ein bisschen Farbe drauf geklatscht haben und schon ist das eine neue Plattform. Das wird der ganzen Sache ja nicht gerecht. Die Spa 2 Plattform, die war noch so als im Beginn so als Kompromiss gedacht, ist am Ende dann aber trotzdem eine mehr oder weniger reine Elektroplattform geworden, die theoretisch noch die Möglichkeit hätte, was anderes drauf zu packen. Und die Spa 3, vom Namen her der Nachfolger, ist aber eine komplette Neuentwicklung, die, glaube ich, nicht eine Schraube von Spa 2 übernommen hat. Also es ist halt einfach nur der Name, der dann fortgeführt wird. Und mit Spa 3 sind wir ganz neue Schritte gegangen, weil man wirklich vom weißen Blatt Papier aus einfach gesagt hat, wir wollen jetzt ein Elektroauto bauen oder eine Elektroauto-Plattform entwickeln, die ohne Kompromisse ist. Weil zwar zwei war von Anfang noch gedacht, dass man da noch irgendwie was anderes draufsetzen kann und das war schon ein Kompromiss. Und jetzt hat man gesagt, jetzt brauchen wir jetzt einfach was, was passt und was State of the Art ist und was den Premium-Anspruch hat und was von einem B bis zum F-Segment im Grunde alles abdecken kann. Megacasting ist reingekommen, was unglaublich viel dazu beiträgt, dass es A leichter ist, extrem kosteneffizient arbeitet. Der Tarek hat vergessen, sein Handy auszuschalten.
Sorry.
Was kostet eigentlich eine Flasche Rotwein, oder? Also wenn es mir passiert, wäre...
Tut mir leid, Michael, ich habe dich jetzt aus dem Nix gebracht, sorry.
Nein, alles gut. Wir haben Cell-to-Body in der Plattform eingeführt. Das heißt, dass die Batterien ein zentraler Bestandteil der Karosseriestruktur sind. Haben gleichzeitig dann aber aus den Erfahrungen mit Spa 1 und Spa 2 gelernt, dass wir gesehen haben, dass wenn zum Beispiel eine Batterie kaputt geht, ist das... oder getauscht werden muss, kaputt geht sie nicht, sie muss getauscht werden, weil im Grunde nur das Batterie-Software-Management ein Problem hatte. Das haben wir jetzt getrennt. Der kleine Kasten vom Batterie-Software-Management, der hängt unter der Rückbank, das heißt, die kann Plug-and-Play kannst du rausholen und tauschen und die Batterie ist im Boden drin und muss dafür nicht rausgenommen werden. Wir haben selbstentwickelte Elektromotoren, die wir in Schweden entwickelt haben, die werden in Schweden produziert, im Werk in Göteborg. Das Ding ist von oben bis unten, von links nach rechts und von vorne bis hinten ein sehr schwedisches Auto, mit Zulieferern, die, wenn ich jetzt sage, in einem 5-Kilometer-Radius sitzen, dann trifft es das wahrscheinlich ganz gut. Die Batterien kommen immer noch aus China, von Kattel oder Sanwoda, je nachdem, was es für eine Batterie ist. Aber alles andere ist tatsächlich entwickelt in Schweden, produziert in Schweden, zusammengebaut in Schweden. Und jetzt habe ich das Ende der ersten Frage schon wieder vergessen. Warum da nicht?
Parallel? Also warum nimmt man es nicht aus dem Konzern raus, sondern warum macht man dann trotzdem ja gefühlt eine Parallelentwicklung in einer
Fahrzeugklasse? Ach nein, das ist nicht.
Oder ist es, weil eure jetzt mehr skalierbar ist und deswegen ist es eher...
Ach, das am Ende ist es jetzt, da haben wir aus einer sehr kleinen deutschen Handelsorganisation auch zu wenig Einblicke für, was der Vorstand auf Vorstandsebene irgendwie im Headquarter entscheidet. Es gibt Plattformen und du guckst einfach, ist das, was du darauf bauen möchtest, darauf realisierbar oder baust du das selbst, auch mit Hinblick, was zukünftig alles noch darauf kommen könnte und was damit realisierbar ist, weil letztendlich ist es so, das größte Invest, was du hast, zeitlich als auch budgetär, ist halt diese Plattform zu entwickeln. Das braucht Zeit und wenn du die einmal hast, ist es relativ einfach und schnell, darauf ein anderes Top-Head zu setzen. Das heißt, das ist jetzt das erste Auto, das ist der EX60, der EX60 Cross Country, das ist das zweite oder das, und danach sind dann schon die Autos, die danach kommen, sind jetzt in Arbeit. Die Designer sind damit schon fertig. Es kommt mehr als nur ein Auto und es kommt vermutlich auch nur ein Auto, was dann auch vielleicht noch bei einer anderen Marke ist. Aber du musst halt gucken, für welche Märkte sind die Autos geplant und passt eine Plattform aus dem Konzern so gut darunter? Ist die Plattform homologierbar für Europa? Kann ich die Sicherheitsfeatures, die ich mit dem Auto eingefügt habe, wären die auf einer anderen Plattform mit einer anderen Elektronikarchitektur auch umsetzbar? Und bei Volvo ist mir jetzt einfach den Weg gegangen und hat gesagt, wir machen alles ein bisschen anders und versuchen fortschrittlicher zu denken, um dann einfach uns das Leben in Zukunft einfacher zu machen. Es gibt angefangen mit den 90ern, hat man angefangen, einen Master-Software-Stack zu entwickeln. Das klingt jetzt erstmal komisch, bedeutet nichts anderes, als dass es eine gemeinsame Software-Plattform für alle Fahrzeuge gibt. Das heißt, du hast jetzt nicht für ein EX90 eine eigene Software-Plattform und da arbeiten Leute nur an der für den EX90, für den ES90, für den EX60, sondern im Grunde ist das eine gemeinsame Basis, wo drauf gearbeitet wird, worauf getestet wird. Und was dann modular auf alle Autos ausgespielt werden kann. Das ist ein software-definiertes Vehicle, wo du dann wirklich sagen kannst, das wird dann überall auf die anderen Fahrzeuge dann zukünftig. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo alle dann von diesem partizipieren und alle anderen Autos partizipieren von der Neuentwicklung, die dann ein Auto in 4 Jahren hat. Dann wird auf diesen Software-Stack wird das aufgespielt, was das Auto in 4 Jahren, wenn es auf den Markt kommt, vielleicht kann. Und dann wird das alles zurück und kann alles auf die Autos, die im Markt werden, schon wieder ausgespielt werden. Und das macht es halt dann am Ende einfach. Und
wenn die Hardware das zulässt, natürlich. Wir kennen es ja von anderen Konzernen, wo die Hardware dann nicht kompatibel ist mit der neuen Software.
Wenn die grundlegende Software natürlich auch das, ne, wenn die grundlegende Software passt, kannst du natürlich viel mehr machen, als wenn du alle 4 Iterationen die Grundlage änderst, sagen wir mal so. Also ich glaube, ich finde den Ansatz schon echt spannend und natürlich auch wahrscheinlich wegweisend, weil man sieht es bei anderen Herstellern, die lange schon ausgerollte Fahrzeuge immer noch updaten, dass es halt so funktioniert.
Ja, also da gibt's ja das ist spannend. Und wenn du dann anfängst, was kannst du mit den Sensoren machen und wie ist das Auto miteinander vernetzt und was können wir alles machen? In dem Auto ist Google Gemini drin, mit dem kann man sich richtig unterhalten. Das kann auch ziemlich nervig sein, weil die Frau hört auch oft nicht auf zu babbeln. Entschuldigung, Männer, man kann es auch auf männlich stellen, der digitale,
die Stimme, ja,
genau. Die kann... Die hört dann auch nicht auf zu babbeln. Wir haben neue Sicherheitstechniken oder Features eingeführt mit dem Auto. Wir sind der erste Hersteller, der einen multiadaptiven Sicherheitsgurt in dem Auto hat.
Wäre meine Frage gewesen. Erklär mal bitte ganz kurz, was multiadaptiv bedeutet. Weil
ach, ganz
ich habe es wieder gelesen. Ja, okay, dann was was ist die Änderung, dass der jetzt multiadaptiv ist und nicht einfach nur ein adaptiver Sicherheitsgurt?
Marketing.
Nein, nach Tari.
Also, hoffentlich wird nie einer diesen Gurt ausprobieren müssen. Das ist schon mal das Erste. Ich muss ein ganz klein bisschen ausholen. Im Grunde geht es bei diesem Sicherheitsgurt darum, Verletzungen zu vermeiden. Und unsere Sicherheitsforschung arbeitet, irgendwie machen wir immer alles ein bisschen anders als alle anderen. Das gilt auch für diese Sicherheitsnummer. Wir haben ein Unfallteam und das fährt seit über 50 Jahren zu jedem Unfall raus, der im Umkreis von 3 Stunden rund um Göteborg passiert. Es wird der Unfall aufgenommen, es wird mit Erlaubnis der beteiligten Personen, werden auch die Krankenakten aufgenommen und werden studiert. Und im Grunde funktioniert es so, man erkennt ein medizinisches Problem, eine Häufung von Verletzungen, untersucht, woher kommt diese Verletzung, was könnte die ausgelöst haben, um dann daraus abzuleiten, was können wir entwickeln, um diese Verletzung nicht mehr auftreten zu lassen. Und aus dieser Logik raus sind ganz viele Sachen, die in einem Volvo heute drin sind, entwickelt worden. Die aktive Kopfstütze zum Beispiel, die beim Auffahrunfall diesen Peitscheneffekt verhindern wollte, ist genauso entstanden, dass man gesehen hat, es gibt eine Häufung von Halswirbelsäulen. Der XC90 hat ein Dämpfungselement oder ab dem XC90 wurde ein Dämpfungselement in den Sitzen eingeführt, wo man festgestellt hat, dass man von der Straße ankommt und durch einen Graben fährt, meistens diesen Ditch neben der Straße, dann gibt es einen Impact, der wirkt auf die Wirbelsäule ein und deswegen war ein Dämpfungselement eingeführt. Und jetzt hat man festgestellt, dass es bei Unfällen zu einer Häufung von Verletzungen im Brustbereich kommen kann. Aus dem Grund, wenn ich mit dem Auto vor die Wand fahre, bremst das Auto sehr abrupt ab.
Die ganze Last.
Der Körper aber nicht. Und der Körper will nach vorne. Und ein Gurt ist dafür da, um den Körper aufzufangen und oder davon abzuhalten, dass er im Armaturenträger einschlägt. Moderne Autos können das mit 3, bestenfalls 4 unterschiedlichen Lastprofilen. Das heißt, die Kraft, die aufgesetzt wird, den nach vorne sich bewegenden Körper aufzufangen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass ein 10-jähriges Kind, was vorne auf dem Beifahrersitz sitzt, eine andere Masse hat wie ein Sumo-Ringer oder ich oder du, aber alle mit der gleichen Kraft zurückgehalten werden. Dass das natürlich bei einem 10-jährigen Jungen, der mit der Kraft zurückgehalten wird, die eigentlich für einen Sumo-Ringer benötigt werden würde, und dann noch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit fahre ich mit 10 oder 100 km/h vor die Wand, dass das im Zweifel doofe Verletzungen im Brustbereich, gebrochene Rippen, gebrochenes Brustbein nach sich rufen kann, was ja nicht sein muss. Und da kommt jetzt genau dieser Gurt rein, der zum Start mit 12 Lastprofilen arbeiten. Das heißt, wir können viel genauer den Gurt darauf einstellen, wer auf den Vordersitzen sitzt. Anders ausgedrückt, wir wiegen die Leute.
Das ist ja so einen präziseren Sensor drin.
Genau, also der Sitzbelegungssensor, der kann auch feststellen, wie schwer jemand ist, der da drauf hat und kann den Gurt darauf einstellen, in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, wie wirst du zurückhalten, mit was für einer Kraft wirst du zurückhalten. Wenn wir zukünftig es noch schaffen, die anderen Sensoren im Innenraum dafür auch noch heranziehen zu können, können wir zum Beispiel auch detektieren, hat jemand die Füße auf dem Armaturenbrett, sitzt der im Schneidersitz da, sitzt der so da, weil er jetzt irgendwie eingeschlafen ist. Und all das hat natürlich dann am Ende einen Einfluss, mit wie viel Kraft der Gurt den Körper zurückhält, der eigentlich auf dem Armaturenträger einschlagen will. Das ist so das Geheimnis hinter dem Gurt. Das ist eine großartige Innovation, die hoffentlich keiner je gebrauchen wird.
So. Genug Technisches, jetzt kommen wir wieder zurück zum Gegenwart, bevor ich einschlafe. Nein, aber das sind echt sehr interessante Sachen. Aber ich weiß jetzt von unserer Community, dass die Nachfrage, vor allen Dingen das Interesse beim EX60 sehr groß war und immer noch ist. Aber du hast mittlerweile mit Sicherheit doch ein paar greifbare Zahlen oder Statistiken mittlerweile, ja. Aber so, wie sieht's aus mit dem Interesse, Bestellungen und so weiter? Wie sieht's in Deutschland aus und im restlichen Europa mit den Bestellungen beim EX60?
Gut, nächste Frage. Also erstmal hoffe ich ja, dass nach dem Video die Bestellungen monstermäßig noch weiter nach oben gehen. Also es wäre, Quatsch beiseite. Den Bestelleingang, den wir im Moment sehen, der übertrifft unsere Erwartungen maximal. Und nicht nur in Deutschland, sondern ganz vorne, vor allem in Schweden, aber auch in den anderen europäischen Ländern, liegt der Bestelleingang deutlich über dem, was man vielleicht ein bisschen zu konservativ geplant hat. Aber die Erwartungen werden bis jetzt übertroffen und dabei immer im Hinterkopf behaltend, es hat ja noch kein Endkunde das Auto gefahren, sondern alle, die bis jetzt bestellt haben, haben sie es bestellt, weil sie es anhand vom Datenblatt, anhand von einer statischen Präsentation beim Handel gesehen haben, sich reingesetzt haben und gesagt haben, das will ich haben. Das kommt natürlich dazu, dass wir das Auto auch sehr attraktiv eingepreist haben. Es liegt beispielsweise 5.000 Euro unter einem XT60 Plug-in Hybrid, was man nicht vergessen darf. Es sind viele Kunden oder der Großteil der Kunden hat sich für die goldene Mitte entschieden, für einen PC mit Allradantrieb. 660 Kilometer Reichweite. Ich bin jetzt beide Fahrzeuge gefahren. Ich würde sagen, der P6 reicht für 95% aller Menschen tatsächlich, würde er ausreichen. Er ist ausreichend stark motorisiert. Das Fahrwerk ist top, er fährt sich super. Wer allerdings eine Anhängelast von 2,4 Tonnen haben will, einen Allradantrieb, weil er ein Pferd irgendwie von einer nassen Wiese runterziehen muss, für den lohnt sich natürlich den Allradantrieb. Was wir allerdings auch sehen, dass ein Drittel aller Bestellungen auf dem P12 entfallen, weil Personen
Leistung wollen.
Und nein, Reichweite. Nicht Leistung. 810 Kilometer Reichweite haben wollen.
Das, der hat ja auch den größeren Akku, nicht nur viel PS, sondern 112 Kilowattstunden,
kann man
ja
sagen. 110, netto 112.
So. Genau.
Ja, cool. Kannst du was sagen, ob das überwiegend Privatkunden sind oder, also habt ihr da einen Share Privatgewerbe bei dem Fahrzeug? Weil wir sehen es ja bei vielen anderen Elektroautos, dass dann immer heißt, hey, die Zulassungen sind super, dann guckst du in die Details und siehst, irgendwie 80% sind Gewerbekunden, dann schwingt das immer so ein bisschen mit. Ich meine, ich verstehe voll und ganz, wenn Erstfahrzeuge vor allem Neuwegen bei Gewerbekunden landen, trotzdem finde ich es interessant, habt ihr da eine Zahl?
Ja und nein. Man muss das hier immer unterscheiden. Gewerbekunden hört sich ja jetzt bei dir so,
wenn ich
so
einen als Selbstständiger so kaufe, mitschwingend
bin, dass die würden in der Autovermietung landen.
Nee, gar nicht. Mir geht es eher darum, Firmenkunden, Flottenkunden, solche Themen. Jetzt nicht zwingend, dass jetzt bei Sixt zum Marktstart wie manche andere Modelle dann erstmal 400 Autos stehen. Darum geht es mir gar nicht.
Aber Volvo war und ist schon immer extrem stark bei kleinen und mittleren Flotten gewesen. Und je nachdem, was wir für ein Modell angucken, haben wir tatsächlich auch auf einer Baureihe 80% Fleet-Zulassung, weil wir ein, und das nenne ich jetzt im höchst positiven Sinne, ein neidfreies Produkt oder eine neidfreie Marke sind. Und das kriegen wir zurück, ganz oft zurückgespielt von den Menschen, die das fahren. Dann ist es völlig egal, ob es ein Handwerker, ein Anwalt, ein Arzt, jemand, der sich mit Steuern beschäftigt, der zum Kunden rausfährt, was auch immer. Es ist tatsächlich so, dass offensichtlich, wenn man an einem BMW, Mercedes, Audi irgendwo hinfährt, es einen gewissen Neidfaktor gibt, die Leute einschätzen können, wie teuer das Auto ist, um dann vielleicht die Augenbrauen hochzuziehen und zu sagen, wir sollten uns nochmal über den Stundenverrechnungssatz unterhalten. Wohingegen, wenn man mit einem Volvo vorfährt, der im Zweifel ja genauso teuer ist, alle Leute nur einen Daumen hoch machen und sagen, ist ein Volvo. Sicherheit, Design, das sind offensichtlich so die Sachen. Und es ist total neidfrei. Da schwingt natürlich massiv das Bild von Schweden mit dabei. Das ist Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, Smaland, Rote Häuser, See, dieses...
Aber.
Da ist die Welt noch in Ordnung und Pippi hat nicht gelogen und in Anführungszeichen gut Menschen. Aber das schwingt damit und dieses positive Image, was vor allen Dingen der Deutsche von Schweden hat, davon profitieren wir als Marke maximal. Und das ist so der Grund, dass viele kleine Flotten, da gibt es vielleicht 1 bis 5 Autos. Da fährt der Firmeninhaber, fährt einen großen Volvo, die Mitarbeiter fahren einen kleinen Volvo und finden die super. Und das ist relativ stark. Und dann wieder zurück auf die Frage zu kommen. Ja, ich würde auch hier sagen, dass wir irgendwo bei aus dem Bauch geschätzten 3/4 Flottenzulassung sind, die vielleicht sogar dann alle eher zu der 810-Variante gegriffen haben, weil sie die Reichweite haben wollen. Aber ich war auch bei Kundenveranstaltungen, als wir das Auto statisch in Deutschland präsentiert haben und da waren ganz viele Privatleute, die gesagt haben, ja, wir fahren EC40 und EX40, wir wollten jetzt einen Aufstieg machen und ein größeres Auto fahren und
auch ein ganz nettes Technik-Update damit.
Und ich lese sehr oft unter meinen Videos in den Kommentaren, hey, wann kommt das Video zum EX60? Ich habe mir eins bestellt. Ne? Wann fährst du den Tarek und so weiter? Also da ist mir das echt jetzt sehr stark aufgefallen.
Ja, am 20.09.
Genau, am 20. Mai könnt ihr das dann sehen.
20. Mai, 9 Uhr, nicht 20.09.
Ja. Genau, Embargo weltweit, 20. Mai, 9 Uhr, damit alle eine gleiche faire Chance haben, darüber zu berichten.
Ich würde sagen, danke Michael, vielen Dank. Zurück im Auto.
Ja, das ging aber schnell.
Das ging richtig schnell. Tarek, was sagst du dazu im Gespräch?
Was soll ich dazu sagen? Natürlich darf der Michael jetzt nicht so viel erzählen als ein Mitarbeiter, der nun mal im Unternehmen ist, seit 16 Jahren. Aber ich denke schon, dass er ziemlich offen war, so offen er sein durfte. Mhm. Und wir können uns auf jeden Fall, zumindest auf dieser Plattform, das, was ich jetzt rausgehört habe, du auch, auf noch neue Modelle uns freuen.
Er hat ja auch so ein bisschen gesagt, eine Schwestermarke bringt ein Auto und jetzt weiß man ja, dass Polestar ein kleines Auto in Europa fertigen will. Also schauen wir mal. Könnte, ich meine, es gibt ein Volvo-Modell elektrisch, was gerade so ein bisschen outdated wirkt. Ne?
Der jetzt überlegen, der alte EX40, genau.
Und wenn der eine Erneuerung kriegen würde, wäre es ja nur konsequent, wenn man den auf was Neues hebt und nicht auf dieser Verbrenner-Mischplattform weiterlaufen lässt.
Genau.
Deswegen.
Genau. Und wie wir es von Volvo kennen, das ist jetzt nur unsere Mutmaßung. Es gab ja früher auch immer eine Limousine zu den SUVs. Es gibt ja auch eine Limousine zum EX90, das ist der ES90. Ja. Also gehe ich mal davon aus, dass es eventuell auch ein ES60 geben wird.
Wie cool wäre das, wenn es den als Kombi geben würde, aber ich bezweifle es, weil der hier hat ja schon so ein bisschen eine Kombi-Anmutung, dann gibt es den Cross Country als SUV-Anmutung.
Es gab ja früher den V40 als Kombi, den V70 als Kombi, ne? Ganz früher.
Ja.
Ich rede von den 80er, 90ern.
Ah, das wäre schon,
ja.
Aber ich glaube, das ist leider vorbei.
Heute war es etwas Volvo-lastig, zu Recht. Ich finde, die Marke verdient durchaus Beachtung. Nowadays, so wie man es auf Englisch sagt, ne, heutzutage. Warum? Weil die machen da schon jetzt viel mit 800 Volt Technik und neue Plattformen, Spa 3-Plattformen jetzt, wo das Auto hier drauf basiert. Statisch haben wir ihn jetzt auch schon vorstellen dürfen.
Man kann ja vielleicht auch so sagen, hey, wir haben ja überlegt, was kann man mit dem Podcast noch so ein bisschen machen, ne? Was kann man auch noch mal weiter zeigen? Die Folge mit XPeng kam sehr gut bei euch an und jetzt probieren wir heute mal hier mit Volvo, geplanter. Bei XPeng, da hat sich der Bernhard ja mehr selber eingeladen. Ihr habt es ja gesehen. Es war ja so, ja, Bernhard, komm halt mit her. Und jetzt wirklich dann geplant, sich mal mit einer Marke auseinanderzusetzen. Für nächste Woche haben wir auch was Besonderes, denn wir haben noch Thomas interviewt.
Vom Kanal Autogefühl.
Genau, manchmal hier schon erwähnt. Ein wirklich alter Hase, was den Bereich Auto-YouTube angeht in Deutschland. Haben wir kurz mit ihm gequatscht. Und ich finde, dass, also wir müssen jetzt nicht jede Woche ein Interview machen, aber diese Varianz reinzunehmen, macht es ja auch für euch interessanter. Dann ist es einfach nochmal mehr an Inhalt und vor allem auch nochmal mehr Meinungen.
Vor allen Dingen bei verschiedenen Herstellern trifft man halt verschiedene Experten. Die werden wir dann unregelmäßig immer wieder mit in den Podcast reinnehmen. Und gestern wollte ich unbedingt, dass der Thomas auch noch schnell ein paar Wörter dazu sagt. Warum? Weil unserer Meinung nach wichtig ist, was andere Kollegen so erleben, wie andere Kollegen das machen, bewerkstelligen mit Instagram, TikTok, YouTube. Wie sieht das aus? Der Thomas hat echt eine Menge erzählt, aber das heben wir euch für nächste Woche auf.
Vor allem ist es mal nicht so ein nochmal ums Autothema, sondern da geht es auch viel wirklich
privat um
YouTube an sich. Und das sind ja oft auch hier die Folgen, neben Gebrauchtautos, was wir wieder machen können und Empfehlungen preislich. Aber was ja viele von euch auch immer interessieren, sind so diese Insights und das Hintergrundwissen. Und jetzt haben wir Hintergrundwissen vom Hintergrundwissen. Also es ist schon, glaube ich, eine coole Folge.
Ich finde
es auch wichtig, dass du gerade zwei Mikrofone dran hast.
Einmal für Tarek, einmal für Podcast. Aber ich bin gespannt, wie unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauernde darauf reagieren werden. Schreibt bitte, bitte eure ehrliche Meinung über diese Sache, über die Idee. Vielleicht könnten wir in Zukunft auch andere Kollegen, Kolleginnen und so weiter, auch aus Social Media oder Printmedien mal als Gast beim Podcast interviewen.
Oder welche Hersteller würde euch interessieren? Wir sind ja immer mal wieder auf Veranstaltungen und wir haben das geplant, dass man das mal macht. Mhm. Vielleicht kriegen wir auch mal jemand höheren. Also jetzt haben wir mit Pressekollegen gesprochen. Vielleicht sitzt hier mal ein
Warum CEO nicht? Mit drin. Warum nicht? Dafür muss unser Podcast noch stark wachsen. Also deswegen empfehlt uns weiter.
Abonnieren. Wirklich ganz wichtig. Abonnieren und ja einfach jemandem teilen, weil das ist ja wirklich heute ein Thema, das gibt es jetzt einfach nur hier. Gerade diese Ansichten von Volvo, dass es halt keine China-Marke ist. Ne? Also muss man einfach, ich glaube, das ist so das, was man mitnehmen kann heute aus dem Podcast.
Ja. Das, was der Michael halt gesagt hat. Ja. Noch schwedischer war Volvo noch nie.
Das finde ich krass. Finde ich verrückt, weil ja alle sagen, nee, Volvo nehme ich oder will ich nicht. Das
sind Chinese.
Kommentare, weil es ein Chinese. Das ist schon echt.
Und ich hätte jetzt noch was gesagt, wie er sich fährt, aber dürfen wir nicht.
Dürfen wir nicht. Deswegen schaut und hört nächste Woche rein. Da dürfen wir es nämlich.
Gracias.
Ciao.
Ciao.
Du bist entlassen. Du darfst wieder das machen, was du sonst so machst, wenn du nicht hier auf dem Stuhl neben dem Auto sitzen musst.
Na, dann gehe ich vielen, vielen Dank. Trinken.
Ja, Michael Schweizer, ihr Lieben, wir sagen vielen Dankeschön. Dank.
Den hast du dir selber reingedrückt. Mikro. Den hast du dir selber reingedrückt.
Dann gehe ich wieder Kaffee trinken.